Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jede originelle Serie ist ein Fest oder kurz Josef. Wir beschäftigen uns heute mit Folge 7 von Watchmen. An almost religious awe. Und wenn ich sage wir, meine ich damit nicht nur mich, Thorsten Petey, sondern auch die Frau, die von Wow TV gespoilert wurde.
Maggie Erber.
Und der Mann, der, wenn er von Wow TV gespoilert werden würde, Wow TV selber spoilert oder so. Irgendein Chuck Norris würde ich jetzt machen.
Mammon Reeves.
Mammon Reeves. Ja, wir nähern uns mit 7 Meilen Stiefeln quasi dem Serienfinale von Watchmen. Auf Deutsch heißt die Folge. Ein fast religiöser Ehrfurcht. Ja, so war das genau. Und wir steigen eigentlich direkt da ein. Nein, wir steigen ganz woanders ein. Nämlich, wir fangen tatsächlich in Vietnam an. Und zwar sieht das erst so aus, als ob wir eine Doku oder so über Dr. Manhattan sehen. Aber letztendlich befindet sich das in so einer Art Souvenir-Comic-Shop, wie auch immer, in der wir die junge Angela Eber sehen, die sich eine VHS-Kassette holt von einer Heldin namens Sister Night. Und damit ist eigentlich schon erklärt, wie sie eigentlich zu ihrem Alter Ego kommt. Das ist aber leider nicht das Einzige, was passiert, denn wir sehen auch noch, wie ihre Eltern bei einem terroristischen Anschlag ums Leben kommen. Also das ist so ein Bombenanschlag. Was wir da noch sehen, ist, dass Dr. Manhattan, offensichtlich nachdem er den Vietnamkrieg im Alleingang fast gewonnen hat, ja auch so eine Art Kultverehrung hat, aber das ist, glaube ich, sowohl Furcht, also Ehrfurcht, wie der Titel schon sagt, aber auch ein bisschen Furcht, glaube ich, ist dabei. Und wie das im Laufe der Folge ist, sehen wir immer wieder Flashbacks nach Vietnam, denn das sind immer noch die Erinnerungen von Angela, die wir sehen, die immer wieder im Laufe der Folge das Bewusstsein verliert und dann eben sich erinnert. Deswegen würde ich sagen, wir machen trotzdem erstmal so die Vorhandlung, also die Vergangenheit machen wir mal, glaube ich, in einem Abwasch. Was wir alles in Vietnam sehen. Maggie, Gedanken zu der Kindheit von Angela.
Sie war, würde ich mal kurz sagen, nicht besonders schön. Also sie hatte ja bei diesem Anschlag, also bei diesem Attentat, da ging es, glaube ich, auch um die Invasoren, also weg mit den Invasoren, weg mit den Amerikanern in dem Fall, weil Vietnam wurde durch den Sieg ja zum 51. Bundesstaat der USA. Und sie hat bei dem Attentat ihre Eltern verloren. Also sie hat zugesehen, wie sie gestorben sind und kam danach ins Waisenhaus. Und musste dann auch noch den, der beim Attentat assistiert hat, identifizieren. Also sie wurde dann aus dem Waisenhaus, wo sie ehrlich gesagt auch nicht besonders gut behandelt wurde. Also es war eine sehr strenge Führung in diesem Waisenhaus, würde ich fast sagen. Also da wird in die Ohren gezwickt oder die Kinder müssen den Boden schrubben auf allen Vieren und so weiter und so fort. Sah jetzt nicht besonders liebevoll aus, wie die Waisenkinder dort großgezogen wurden. Da wurde sie rausgeholt und von zwei Polizisten darum gebeten, eben diesen Puppenspieler, der die Dr. Manhattan-Figur gespielt hat auf dem Platz, wo ihre Eltern gestorben sind, zu identifizieren. Und sie hat dann auch gehört, wie genau diese Person erschossen wurde. Sie hat eher sogar auch noch die Polizistin darum gebeten, zuzuhören. Ich weiß nicht, ob sie eigentlich wusste, worum sie gebeten hat, bei was sie dazu hört. Also hätte auch durchaus sein können, dass sie annimmt, dass dann nochmal jemand verhört wird oder, keine Ahnung, etwas strenger verhört wird als bisher, weil offensichtlich hätte er es ja nicht zugeben wollen, dass er da mitverwickelt war. Aber letztendlich hat sie dann halt seine Hinrichtung gehört. In einer Seitengasse, so von der Polizei. Also auch wieder sowas, wo, sag ich mal, Selbstjustiz kann man es ja nicht ganz nennen, wenn es von der Polizei gemacht wird. Aber ja, da war sie dann auch dabei. Ich glaube, das Letzte, was man dann auch sieht, ist, wie ihre Großmutter, wie June, dann in das Weißenhaus kommt und ihr halt erzählt, wie sie den Kontakt zu ihrem Vater verloren hat und dass sie die einzig lebende, also nicht die einzig lebende Verwandte, aber dass halt, dass sie versucht hatte, nochmal Kontakt mit ihrem Sohn aufzunehmen und dann halt nur einen Brief zurückbekommen hat, dass er verstorben ist und so sich dann überhaupt rausgestellt hat, dass sie auch eine Enkeltochter hat und dann wollte sie sie mit nach Tulsa nehmen. War eigentlich schon auf dem Weg. Und dann hat sie leider noch eine Herzattacke bekommen, würde ich jetzt einfach mal vermuten, und ist gestorben. Und sie stand dann da, weiterhin in Vietnam, Saigon, glaube ich, oder so. Und ja, hat, glaube ich, keine so schöne Kindheit in diesem Waisenhaus verlebt.
Ja, Mauern.
Ja, dem kann ich nur zustimmen. Wobei ich die eine Szene, wo der Puppenspieler vom Polizisten in die Seitengasse geführt wurde, schon so verstanden habe, als würde sie zuhören wollen, wie er jetzt erschossen wird. Also als würde sie das brauchen. Was ich an der Szene auch ganz interessant war, wie die Polizistin darauf reagiert hat. Nämlich hat das anerkennt wahrgenommen und ihr gesagt, wenn sie groß ist, darf sie selbst Menschen erschießen. Ja, also das war schon bemerkenswert. Gibt vielleicht auch so ein bisschen die Richtung hin, wie dieses System, was da aufgebaut wurde, mit den Bewohnern umgeht. Also ja, ansonsten, ja, hast du eigentlich schon alles gesagt, Maggie.
Ja, also es gibt natürlich starke Parallelen zu ihrem Großvater. Dessen Eltern wurden, also er war noch jünger, würde ich sagen, hat aber vermutlich dann auch irgendwann im Waisenhaus gelebt. Das haben wir jetzt nicht gesehen. Und die Vermutung liegt nahe, dass man jetzt so ein, weiß nicht, 4, 5 Jahre altes Kind mit einem Baby nicht irgendwie alleine großziehen lässt. Und beide entschließen sich ja später dann, das Verbrechen zu bekämpfen. Beide entschließen sich, Polizist zu werden. Also da sind schon Ähnlichkeiten dabei, auch wenn jetzt der Anschlag auf Wills Eltern vielleicht ein bisschen anders motiviert war, nämlich rassistisch. Und hier ist das, wie ihr schon meintet, eher so gegen die Besetzung da eben. Aber sonst ist da natürlich eine starke Parallele da. Und sie bekommt ja, bekommt sie von der Polizistin die diesen
Die Marke?
Stern, die
Ja.
Marke? Ja, das ist die
Ja.
Polizistin, okay.
Genau.
Genau, wieder eben in die Fußstapfen treten. Ja, und beide aber, wie gesagt, haben eine ziemlich abgefuckte Kindheit.
Ja, und da sieht man auch noch so ein bisschen die Nachwirkung von Nostalgia, dass sich da ihre
Ah
Erinnerungen mit
ja.
denen ihres Großvaters so ein bisschen stören oder überschneiden, sag ich mal. Also dadurch, dass sie so ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Sie wacht ja auf in dem Gebäude von Lady True und fällt ja aus dem Bett, nachdem sie nochmal die Erinnerung durchlebt hat, wie ihre Eltern gestorben sind. Und da wurden dann auch so Bruchstücke wieder aus der Erinnerung von ihrem Großvater, von Will Reeves, halt so reingemixt. Und das, ja, hat dann auch nochmal doppelt eindrücklich gemacht, würde ich fast sagen.
Ja, tatsächlich, genau. Das da war der Gedanke von mir auch kurz da, dann hatte ich ihn mir verworfen. Aber jetzt, gut, dass du es nochmal erwähnt hast. Ja, und ja, bei June, wie gesagt, bei der lief es ja auch eigentlich nicht so gut, wenn man so sagt. Also hat er ja dann nicht mal so viel, also hat sie dann auch mit ihrem Sohn quasi auseinandergelebt, so wie mit Will auch. Also, naja.
Aber sie erwähnt nicht, wie das dazu kam, oder? Das ist mehr so ein Fakt, den sie.
Und doch, sie sagt, also als er ihr dann eröffnet hat, dass er nach Vietnam geht und für den Staat eine Uniform anziehen möchte und den Dienst der Waffe sozusagen antreten will, da hat sie gesagt, ja, wenn er das tut, dann spricht sie nie wieder ein Wort mit ihm und er hat es halt trotzdem gemacht. Und
Ja,
so
okay,
haben
ja.
sie gebrochen miteinander. Ja. Und genau. Er hat, also die Eltern von Angela haben ja auch ihr immer verboten, dieses Video mit Sister Night anzuschauen und dass sie es später auch verstehen wird, warum sie es nicht anschauen darf und so weiter. Aber die Erklärung bekam sie von ihren Eltern nie, warum sie es nicht anschauen konnte, sondern halt eher
Smart.
nur so indirekt, ja, im Sinne von, du wirst es dann auch später verstehen, warum du das irgendwie nicht sehen solltest. Und nun erklärt dann auch, warum der Vater so harsch in dem, was dieses Video angeht, zumindest reagiert hat, dass er halt schlechte Erfahrungen mit Personen mit Maske gemacht hat.
Ja. Ja. Genau. Genau, Parenting ist ein bisschen so wie bei, wie ist der, Viserys? Ja, das wirst du schon noch lernen. Bringst du dir doch bei, also bringst du doch jetzt bei.
Ja. Nee, das ist eher so ein Ned Stark-Level. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, sage ich dir, wie deine Mutter ist.
Ja, stimmt. Genau. Aber das ist eigentlich so, wie gesagt, das wird immer wieder hin und her geswitcht in Gesprächen mit Bian, glaube ich, ist das. Da leugnet dann eben auch Angela, was sie eigentlich wirklich jetzt für eine Erinnerung hat. Also irgendwie, das ist auch Lady Chu, die das fragt, glaube ich, was die Erinnerung war. Nee, ist Bian, oder?
Mit ihren Eltern war es Lady Chu und sie hat irgendwas also anderes erzählt.
Also das mit dem 10. Geburtstag stimmt vielleicht, aber das Pony hat sie nicht bekommen. genau, also wie in der letzten Folge ist Angela eben bei Lady Chu auf dem Anwesen. Wir erfahren, dass Agent Black quasi die Idee hatte, naja, du hast diesen Stoff hergestellt, also wirst du auch wahrscheinlich irgendwie damit hinkriegen, wie man dann so eine Überdosis behandelt. Und
war ein bisschen lame, oder? Die Erklärung. So, als würde man zum Bayer-Vorsitzenden gehen, weil man von den Kopfschmerzen Tabletten Pickel bekommen hat.
Das ist richtig, ist richtig. Aber es gibt ja sogar so ein Erklärungstrailer, sage ich mal, der intravenös gespritzt wird. Also das Treatment scheint schon irgendwie auch von ihr zu angeboten zu werden, sage ich mal, offiziell. Also vielleicht war das dann der Gedanke.
Ja. Die Nostalgia-Pillen sind aber eigentlich verboten.
Genau.
Ja.
Das war, glaube ich, jetzt auch nochmal. Eben wegen solchen Gefahren. Also die erzählt ja später auch so, dass sie das, also in dieser Rede, wo sie den Millennium Clock da eröffnet, erzählt sie ja auch irgendwie so, dass sie so einen Traum hatte, von wegen, dass es quasi eigentlich den Leuten damit hilft, positive Erinnerungen zu verknüpfen und immer wieder positiv in die Stärke daraus zu ziehen, positiv dann für die Zukunft mitzunehmen. Aber die Leute haben es eher dafür genutzt, ihre schmerzhaftesten Erinnerungen nochmal durchzuleben. Also sie sieht das, sie hat es auch selber, glaube ich, als gescheitert bezeichnet. Ja. Obwohl natürlich es offensichtlich funktioniert. Nur sollte man es vielleicht nicht von einer fremden Person nehmen.
Ja.
Genau, sie ist dann auch mit so einem Schlauch natürlich an den Host verbunden, über den können wir später nochmal reden, aber Angela geht natürlich die ganze Zeit davon aus, dass sie ihr Opa ist, weil das sind ja auch die Erinnerungen, die da sind und offensichtlich ist sie immer wieder im Begriff, ohnmächtig zu werden und wieder aufzuwachen, weil ja auch Lady Chu irgendwie so sagt, jetzt kommt der Moment, wo du sagst das und das und jetzt fragst du mich, wo ich hergekommen bin und so weiter. Also die hat er jetzt schon öfters erlebt und fadet offensichtlich immer wieder weg. Genau, Bian kommt dann irgendwann vorbei und macht so ein paar Tests mit ihr, was offensichtlich einfach nur für ihre Doktorarbeit ist oder was ist das? Ich glaube, es war Dissertation, ne? Und in diesem Gespräch findet dann eben Angela eben auch raus, gerade weil es ein bisschen komisch ist, wenn eine 10-Jährige oder eine 12-Jährige schon an ihrer Doktorarbeit schreibt, dass Bian ja der Klon ist von Lady Chu's Mutter, diese Erinnerungen eingefüttert werden.
Ja, also Bian ahnt ja selber, dass sie Nostalgia bekommt. Also, weil sie auch immer so Erinnerung einer alten Frau hat und immer Schmerzen hat, wenn sie diese Träume hat und so weiter. Das Gespräch selbst hat sie dann letztendlich aber mit Lady Chu und fragt halt dann, ja, wessen Erinnerung fütterst du denn an deine Tochter? Ja, es ist gar nicht meine Tochter, es ist meine Mutter.
Na, ihr findet ja heraus, dass sie auch, es ist ja nicht ihre Tochter, sondern ist ein Klon von ihrer Mutter, also damit ist auch nicht. Da kommt drauf an, wie man das jetzt ethisch sich selber herleitet, aber genetisch ist es die Mutter zumindest. Genetisch ist es die Mutter und dann von den Erinnerungen her auch.
Ja, sie sagt ja dann auch, dass sie ja als ihre Mutter auch die Erinnerung braucht. Also tischt jetzt sie quasi ihre eigene Mutter an.
Ja. Ja, weil sie dann den wichtigsten Moment in ihrem Leben, also diese Öffnung der Millennium Clock, dann auch mit ihren Eltern teilen will. Und da hat dann auch Angela berechtigterweise, die Frage kam ja auch gleich in den Sinn, ja, wer ist denn eigentlich dann der Vater? Und darüber hat sie sich ja direkt ausgeschwiegen. Und meine Vermutung wäre dann, dass es vielleicht Veit ist. Immerhin hat sie ja so eine Statue im Garten stehen von ihm. Und dass sie den irgendwo, weiß ich nicht, hervorzaubert, früher oder später, ich weiß es nicht.
Also, sie sagt ja dann auch, während sie sich die Statue anschaut, ihr Vater wird bald da sein. So.
Genau, das ist ein bisschen so eine Anspielung und wir werden das noch erfahren. Das kann ich versprechen. Ich hatte noch irgendeinen Gedanken, bevor wir zum Elefanten im Raum kommen. Aber war da noch was im Gespräch, was so irgendwie doch, ich glaube nicht.
Doch, natürlich. Doch. Also die Lady True versucht dann auch mit Angela ein offenes Gespräch zu führen, in dem sie ihr sagt, indem sie ganz offen fragt, ob sie jetzt mit dem Bullshit weitermachen sollen oder Tacheles reden sollen. Und in dem eröffnet sie ihr, dass sie diese ganzen Menschen bei ihren Wünschen beobachtet und feststellt, dass keine dieser Wünsche erhört werden, weil Dr. Manhattan nicht im Himmel ist, sondern bei uns auf der Erde. Und dass sie auch den starken Verdacht hat, dass er in Tulsa ist. Und gerade als Angela gehen will, merkt sie an, dass sie es interessant findet, dass Angela nicht gefragt hat, wer er denn sein soll. Und dann verlässt Angela, ich glaube, dann verlässt Angela das Anwesen. Ja.
Ja. Genau, aber vorher kam ja noch das mit dem Elefanten. Also das ist jetzt nicht groß wichtig, aber ich fand so eine kleine netter Gag irgendwie. Weil, also ich weiß nicht, ob das wissenschaftlich erwiesen ist, aber zumindest sagt man ja im Volksmund, so ein Elefant vergisst nichts. Und dass er dann quasi benutzt wird, so als der Host quasi, um quasi diese ganzen Erinnerungen irgendwie aufzufangen, die sich da verwirren und dass der Elefant das wahrscheinlich hinkriegt, so die dann quasi zu sortieren. Das fand ich einen netten Gag irgendwie.
Aber auch so traurig gleichzeitig.
Ja, also der arme Elefant, ja.
In diesem kleinen Raum im Vergleich zur Elefantengröße lag der da und kriegt irgendwelche menschliche Erinnerungen eingepflanzt. Ich weiß nicht, sieht er sich dann selbst mit dem Rüssel? Das wäre schon fast wieder komisch.
Ja.
Also,
ich bei Angela hat sich ja quasi auch.
Das ist auch ein Spin-off, ja. Ja. Genau, und dann ist es eben so, dass Angela noch weiter so durchs Anwesen stapft und dann eben zu diesem Globus kommt. Und da kann man raufdrücken und da empfängt man dann diese ganzen Dr. Manhattan Anrufe an Dr. Manhattan. Und es ist aber mehr ein Abhören, ne? Also die sollten eigentlich schon zum Mars gehen.
Ja.
Und sie hört das ab, weil ihr die Telefone gehören. Und dann kommt eben das, was du meinst. Und sie konfrontiert Angela ziemlich stark damit, dass sie vermutlich auch eine Ahnung hat, wer Dr. Manhattan ist. Weil das können wir am Ende der Folge machen, glaube ich. Was sie natürlich auch weiß.
Ja.
Dann rennt sie raus. Ja, das trifft sie dann nochmal hier auf den russischen Typen und die andere Frau. Aber sie fährt relativ schnell nach Hause. Und das schieben wir, wie gesagt, nochmal nach hinten, denn gleichzeitig gibt es auch noch Petey und Laurie. Petey ist bei Wade Tillman alias Looking Glass zu Hause und Looking Glass ist aber nicht zu Hause. Dafür, glaube ich, fünf oder mehrere tote Körper von der Cavalry. Wir erinnern uns an der vorletzten Folge, da ist ja so ein Einsatztrupp der 7th Cavalry bei Wade Tillman nach Hause spaziert und wollten ihn offensichtlich umbringen und wiederum offensichtlich ist ihnen das nicht gelungen.
Ja, und bei einem fehlte die Maske.
Naja, stimmt.
Die Rorschach-Maske.
Was wird Wade wohl machen? Ja, genau.
Da, da, da.
Da, da, da. Aber Laurie, bevor sie sich dahin begibt, hat noch was anderes zu tun, denn sie konfrontiert die Witwe von Judd Crawford, nämlich Jane Crawford. Ja, so ein bisschen mit ihren Theorien und da sieht man noch, dass Angela offensichtlich im Schlaf geredet hat. Gut, das haben wir auch schon vorher gehört, aber Laurie hat es tatsächlich auch aufgezeichnet und hat tatsächlich eben diese wichtigen Informationen, wer Will Reeves war, also wer der Opa von Angela war, was der Polizist war, dass er der erste, wie heißt er, Hooded Justice, dass er der erste Rächer, Superheld eben war und der verschiedene inspiriert hat. Und dann weiß er eben, weiß sie eben auch, findet sie eben auch heraus, wie er quasi Judd Crawford getötet hat und offenbart quasi Jane, dass sie ihr auf der Spur ist. Oder nicht ihr, aber dass sie auf der Spur des Ganzen ist und auch Joe Keane eben verdächtigt, dass er da mit der Seven Cavalry unter einer Maske steckt, vielleicht. Wie ist das Hood? Unter einer Hood steckt. Ja.
Ja.
Ja, und Laurie sagt ja, ja, und das ist so alles der Komplott, damit Keane der nächste Präsident wird. Und dann sagte sie ja noch so, ja, Präsident ist nicht genug. Und ja, du bist dann wild auf dieser Fernbedienung rum und die ersten zwei Knöpfe funktionieren nicht richtig, der dritte funktionierte so halb, so sackte dann dieser Stuhl so ein bisschen ab, auf den Laurie saß. Und der letzte hat sie dann endlich so eine Bodenfalltür öffnen lassen. Was ich auch ganz lustig fand, weil da musst du ja deinen Besuch, den du womöglich in diese Falle stopfen willst, auch immer strategisch auf diesen Platz platzieren, damit ja, der dann auch wirklich darunter fällt und du dich nicht einfach selbst in den Abgrund beförderst.
Also es war auch ganz cool, dass Laurie eigentlich zu wie heißt sie, Jane?
Ja.
Ja. Zu Jane gegangen ist, nur um ihr zu sagen, dass sie eine Vermutung hat, wer ihren Mann umgebracht hat und dass da wahrscheinlich etwas Größeres dahinter steckt und Jane dann in diesem Gespräch quasi ihr dann so nebenbei offenbart, dass sie auch zu dieser Verschwörung gehört und dass die Präsidentschaft der ursprüngliche Plan war, bis sie festgestellt haben.
Jetzt wieder.
Also ich bin rausgeflogen und es stand, dass ihr die Besprechung verlasst.
Nein.
Nee.
Wir würden dich nie verlassen. Okay. Aber du
das hat Papa auch gesagt.
Aber Marmon wollte anführen, dass der Plan der Cavalry sich geändert hat, als sie erfahren haben, dass wahrscheinlich Dr. Manhattan sich in Tulsa befindet oder wie Joe Keane es ausdrückt, ich glaube, ich mache mir einen blauen oder so, ne?
Genau. Heute schütte ich mich zu, hat er gesagt. genau, ja. Dass sie den Plan geändert haben, weil sie gesehen haben, es gibt doch größere Mächte als den Präsidenten der Vereinigten Staaten und sie versuchen damit quasi die Gefährdung des weißen Mannes dem entgegenzuwirken, ja.
Ja, stimmt. Und Lady Drew möchte ja die Menschheit retten. Wobei ich nicht weiß, ob man, also ist es so im Deutschen übersetzt?
Save humanity.
Ja, weil ich meine, humanity so kann ja auch die Menschlichkeit bedeuten und nicht nur die Menschheit. Deswegen finde ich es mehr deutsch übersetzt, weil ich habe es nur auf Englisch geguckt, deswegen weiß ich nicht, wie es auf Deutsch dann exakt lautet.
Und selbst wenn, dann ist es vielleicht auch nicht zuverlässig.
Ja.
Aber Mankind, sagt glaube ich nicht Mankind, ne? Selbst Humanity ist natürlich.
Selbst Humanity, ja.
Ah, guter Punkt eigentlich. Guter Punkt. Ja.
Und darum geht es ihr eigentlich. Und sie sagt auch nochmal, dass diese Seven Cavalry ja Dr. Manhattan töten
wollen, ja.
Sozusagen.
Ja.
Zerstören.
Zerstören, ja. Töten ist, glaube ich, auch nicht der richtige Begriff für ihn.
Genau, und irgendwie offensichtlich will Joaquin irgendwie seine Pläne, also ihn irgendwie die Macht absaugen oder was weiß ich was. Irgendwie will er selber immer zu Dr. Manhattan werden oder was weiß ich. Das scheint jedenfalls der Plan zu sein. Und Laurie sagt eigentlich so, dass ihr scheißegal ist, was er da zu sagen hat. Aber ich glaube, da sobald Dr. Manhattan im Spiel ist, ist sie doch ein bisschen involviert. Aber trotzdem hat sie auch keinen Bock mehr, da diese Scheiße zu hören, so von wegen die armen Weißen, so, die so unterdrückt werden. Ne? Die, es ist so schwer, jetzt ein Weißer zu sein in dieser Gesellschaft und dieses ganze dumme Gelaber, was man sich anhören kann da. Also Also unfassbar, ne? Also das ist, ich meine, das ist immer noch aktuell irgendwie, genau so eine Scheiße
Leider,
gibt es mal auch noch.
Das ist so furchtbar. Ich meine, in den USA gibt es einen Typen, der hockt in Florida, ich habe seinen Namen jetzt vergessen. Der hat.
Donald Trump.
Nee, das ist der andere Typ, der noch komischer, wo Donald Trump sagt, ja, der hat meine Ideen geklaut.
Ach, ja. Der auch Präsident werden will, oder?
Genau, der auch Präsident werden will. Der so Gesetze erlassen hatte, die Lehrern verbietet, über die Kolonialgeschichte von Amerika mit den Schülern zu sprechen, unter Androhung von Gefängnisstrafen. Also, und auch Rassismus ist, glaube ich, auch ein Thema, was da im Schulwesen verboten ist. Also, es ist furchtbar einfach.
Ja, was lustig ist, weil er doch hispanische Wurzeln hat, oder? Da ist auch irgendwie DeSantis oder so.
Ja, aber also das ist ja solchen Leuten auch egal irgendwie. Ich weiß nicht, das ist ja immer wieder paradox. Aber das merken die nicht. Jedenfalls, das ist so der grobe Plan. Weiße Vormachtstellung und dann auch irgendwie blau werden. Typisches Weltherrschaftsding, können wir mal anbringen. Bevor wir dann zum Reveal in der Folge kommen, können wir noch mal kurz zu Adrian Veidt springen. Der hat nämlich seinen Gerichtsprozess, der offensichtlich schon seit 365 Tagen geht. Deswegen sitzt er da wahrscheinlich auch so gelangweilt da. Sieht da dieselben Gesichter, diese ganzen Klone natürlich, der Game Warden klagt ihn an und die sind offensichtlich bei der Urteilsverkündung. Alle können noch mal ihr Schlussplädoyer angeben. Adrian Veidt verteidigt sich natürlich selber.
Das war nichts und als heiße Luft.
War nichts als heiße Luft, genau. Natürlich auch hier großartig. Wieder ein schöner Furz-Gag, weil ich weiß nicht, vielleicht erwartet man von Ozymandias, dass er vielleicht wirklich jetzt nochmal im Schlussplädoyer irgendwie alles umwirft und nochmal so richtig einen raushaut, so, weil ja, er findet sich halt selber geil und macht dann noch, spricht sich quasi selber noch mit frei. Aber nee, er lässt einfach einen fahren.
Und dann wird die Jury ausgetauscht auf Klonen mit Schweinen, ja. Die ihn für schuldig erklären.
Ja, eine natürlich mal wieder eine sehr bizarre Szene.
Ganz schön große Sauerei.
Um eine ganz schön großes, ja.
Wortwitz zu bleiben.
Genau, also er ist jetzt schuldig gesprochen. Wurde eigentlich gesagt, was mit ihm passiert? Was das also die Strafe ist?
Nee, also die einzigen Sachen, die man noch sieht, sind wie die Gesichter, an die immer näher rangezoomt wird, wie sie guilty sagen. Ja.
Ja, es hat mich an irgendwas erinnert, aber ich weiß nicht, weiß nicht genau an was, aber es hat irgendwie irgendwas in mir getriggert, diese Art und Weise und diese Absurdität, ein bisschen was, also vielleicht auch wegen der klassischen Musik, ein bisschen was Barry Lyndon von Stanley Kubrick, aber da gibt es nicht so eine Szene in der Art, aber es ja. Genau. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, wir müssen erstmal abwarten, was da noch passiert. Da wird noch was passieren. Und ja, jetzt sind wir eigentlich am Ende, denn Angela kommt nach Hause und Cal ist eingeschlafen und er wacht dann auf, sie sagt ihm nochmal, dass sie ihn liebt und dass er ein toller Vater ist und toller Ehemann und absolut klasse und nennt ihn dann John. Und Cal sagt, ich bin nicht John. Oder warum nennst du mich John? Und der Grund ist, dass John Osterman, glaube ich, der bürgerliche Name von Dr. Manhattan ist, nämlich bevor er da in diese Maschine gestiegen ist. Und sie schlägt dann Cal einen Hammer in den Kopf und nimmt irgendwas aus seinem Kopf heraus. Irgendwie so eine kleine Diskette oder so.
Hier ist so ein Ring. Der eine Kugel geschwebt hat. Und das stimmt, war das dieser, nicht immer dieses, auch dieses Symbol, was er auf dem Kopf hatte, Dr. Manhattan? Dieses sich drehende Ring mit dieser Kugel.
Genau, und es leuchtet dann auf einmal blau. Also um diesen Rambo-3-Gag nochmal zu bringen. Es leuchtet blau und uns wird suggeriert, dass Cal, also was heißt Cal ist Dr. Manhattan, in ihm steckte oder die Hülle von Cal, Cal ist die Hülle von Dr. Manhattan. Auch immer geartet. Und ja, das ist das, was Maggie gespoilt wurde.
Ja, das stand in der Folgenbeschreibung von, wow, ich habe das Also ich wollte eigentlich
Allerdings für
letzte
die nächste
Folge.
Folge, muss man sagen,
Ja.
aber mein Gott,
Ne,
also.
ich wollte die Folge anklicken und dann waren halt die Übersicht aller Folgen. Und ich habe halt geguckt, welche Folge muss ich mir jetzt angucken. Hier Folge, weiß ich nicht, was glaube ich, 5 oder sowas oder 6. Eine andere Folge wollte ich mir auf jeden Fall angucken. Und dann fiel mir nur dieser eine Satz ins Auge. Kerl ist Dr. Manhattan. Und ich dachte mir, wer schreibt sowas in eine Folgenbeschreibung? Es wird
Vor allem als erster Satz.
Ja,
also das liest du ja auch nebenbei irgendwie, ne?
Also, ja, also ja. Ich hab gar nicht, ich lese mir aktiv nie die Folgenbeschreibung durch, aber es ist mir dann plötzlich so das Aufsprung und ich dachte mir, was? Nee.
Es ist ja halt auch so, also etwas nicht zu lesen ist ja unfassbar schwer, weil als Kind ist das ja immer, wenn du noch nicht lesen kannst, deine Eltern können lesen, die können ja einen vom Pferd erzählen, das ist wie eine Superkraft, die die haben. Deswegen, natürlich, wenn du dann irgendwann endlich gerafft hast, wie lesen geht, liest du alles und jeden Scheiß. Und was sollst du da machen, wenn es dann der erste Satz ist, also in deiner Sprache? Also für mich auch völlig unverständlich. Auch wenn es jetzt quasi eigentlich erst für die nächste Folge ist, wo man das natürlich schon jetzt weiß. Aber es ist trotzdem Banane, weil wer guckt sich denn die Folge deswegen an? Also das soll ja ein Teaser sein und dann, oh, jetzt wurde ich gespoilt. Gut, und wenn ich nicht gespoilt wurde, dann, naja, das wusste ich doch schon. Also das ist für mich völlig unverständlich, wie man so eine Scheiße machen kann. Also.
Da und vor allem ist es ja.
Schreiben.
Ja, vor allem ist es ja nicht so, dass es dann halt jetzt die nächste Folge anschauen mäßig gewesen war, sondern es war wirklich einfach in der kompletten Folgenübersicht, wo man aktiv die Folge auswählen muss. Ich hatte gar keine andere Wahl, als das plötzlich zu lesen, als ich weit genug runtergescrollt hatte zu den aktuellsten Folgen, wo ich halt dann eigentlich mal gucken muss, irgendwann früher oder später, wenn ich es nicht gerade durchlaufen lasse. Naja, ärgerlich.
Ja, ärgerlich. Aber du warst dann wohl nicht überrascht.
Nein, ich war leider nicht überrascht. Ich hätte es, glaube ich, gut, man wurde dann hier und da so ein bisschen mit der Nase drauf gestoßen, aber ich hätte mich interessiert, ob es für mich dann doch eine große Überraschung gewesen wäre am Ende, weil ja Lady True dann auch nochmal so blöd nachfragt, ja, eine vollkommene Amnesie existiert in der Medizin eigentlich nicht und wie kann das, weil sie auf Cal zu sprechen kommt, wie kann es sein, dass Cal irgendwie, ja, wie hat er seine Erinnerung verloren? Ja, er hatte einen Unfall, danach hat er gar keine Erinnerung mehr an sein altes Leben. Das ist halt sowas, was man natürlich dann aufnimmt. Aber ich weiß nicht, ob mir das beim ersten Schauen aufgefallen wäre. Ich vermute fast nicht, ehrlich gesagt.
Ich glaube, wenn sie dann so nach Hause kommt und ein bisschen komisch, also die Situation kommt einem schon komisch vor, ich glaub, dann checkt man so ein bisschen was.
Ja.
Aber so richtig merkt man es nicht. Es wird auch immer wieder angespielt, als er sagt, irgendwann den Kindern, ja, erklärt er irgendwie. Also die fragen irgendwie, was nach dem Tod ist. Und dann gibt es ja diese eine Szene, die ich so toll fand, wo er dann halt sagt, naja, du hörst auf zu existieren und bist Staub oder so, wo er so nüchtern praktisch redet. Und dass Laurie in mehreren Szenen eben erwähnt, wie heiß Cal ist. Und weil sie auf Dr. Manhattan steht. Also das sind so die Kleinigkeiten, wo es öfters mal so angespielt wird, dass das eine Möglichkeit ist. Ich glaube, ich habe damals so beim Casting, also da war das schon abgelaufen und ich glaube, der Schauspieler hat, glaube ich, auch irgendwie, war zumindest für einen Emmy nominiert oder so. Und da habe ich das auch schon mal gelesen, dass er Cal und Dr. Manhattan spielt, aber als ich die Serie dann geguckt habe, habe ich das wieder vergessen. Deswegen war es für mich damals neu. Ja, Marmon, was sagst du denn zu dem?
Ich wurde tatsächlich damals von 9gag gespoilert. Also ich habe die Serie damals nicht geguckt, als sie rauskam, sondern als alle Folgen dann draußen waren. Und ich weiß noch, wie sich alle über das Design von Dr. Manhattan in der Serie lustig gemacht haben. Also verglichen haben, wenn man was im Internet bestellt, dann hast du den Dr. Manhattan aus dem Film gesehen. Und wenn es dann bei dir zu Hause ankommt, und das war dann der aus der Serie. Und naja, gut, gut, beim Design, glaube ich, kann man jetzt nicht so viel spoilern. Squidward aus SpongeBob wurde dann auch mal so als Vergleich genommen bei diesen ganzen Postings. Also von daher, das fand ich dann doch ärgerlicher als jetzt die Beschreibung bei Wow, wobei die auch schon saudämlich ist. Ich muss aber auch sagen, aus irgendeinem Grund hatte ich das dann auch ausgeblendet und war dann schockiert, als Angela Kerl eine reingehauen, also mit dem Hammer eine übergezogen hat. Ich habe mich dann in die Situation hineinversetzt und dachte mir dann so, woher weiß ich denn, dass das funktioniert? Am Ende töte ich ihn einfach nur und Dr. Manhattan ist tot. Aber die gute Frau zögert keine Sekunde, haut ihm eine rein, fischt dann ein bisschen noch im Gehirn rum, holt diese Kupferspirale raus und wartet darauf, dass er wieder blau leuchtet.
Oh.
Ja.
Und damit ist es erledigt, ja. Also hört einfach auf, irgendwie zu spoilern, ey. So, sowas Nerviges, ey. Naja.
Ja. Ja, das ist auch einer der Gründe, warum ich Filme immer sofort schaue, also sobald sie rauskommen, weil ansonsten wirst du irgendwo im Internet gespoilert.
Aber du bist nicht einer von denjenigen, die, wenn ein Trailer kommt, sich umdrehen im Kino, vielleicht noch die Ohren zu halten und mich, der den Trailer guckt, angucken dabei.
Doch, dich würde ich immer angucken. Trailer schaue ich mir super gerne an. Wobei es da auch super dämliche Trailer gibt. Ja. Also da kann der Film gut oder schlecht sein. Es gibt manche Trailer, die verraten es auch viel, wie zum Beispiel sinnbildlich ist dafür das Terminator-Franchise,
die es
immer schaffen, den Plot-Twist in den Trailer zu packen.
Ja. Also das hat wirklich Tradition. Also ich glaube, das ist der Trailer vom zweiten Terminator, ohne jetzt zu viel zu sagen, guckt euch den Film an und nicht den Trailer. Ich glaube, da wird fast der ganze Film erzählt. So, also von der Off-Stimme noch. Und ich meine, dass David Schröder den damals auch gerecuttet hat mal und uns das irgendwie gezeigt hat. Und ich gesagt, ja, stimmt, das ist viel besser. Ich hätte das zum Glück auf VHS von einem Onkel gesehen. Deswegen gibt es am Anfang gibt's ja so einen kleinen Twist, gerade wenn man den ersten Teil kennt. Der hat für mich gewirkt. Inzwischen ist das, glaube ich, nichts Neues, aber weiß das jeder. Aber da war das damals eine krasse Wirkung, dass der Polizist und der Terminator, naja.
Aber ich habe noch keinen der Filme gesehen, deswegen kann ich es nicht beurteilen.
Ach so. Ja. Reichen die ersten beiden.
Ja, wobei der vierte hat schon seine Stärken.
Der ist neu. Also der hat mal was anderes gemacht, ja.
Ja, ich habe auch gehört, dass Christian Bale eigentlich Marcus spielen sollte. Er aber unbedingt John Connor spielen wollte für dieselbe Gage. Und dann hat das Studio aber gesagt, ja, dann kriegt John Connor aber mehr Screentime. Und das hat den Film versaut, weil John Connor super nervig in dem Film ist. Der Rest ist großartig. Ja.
Ja, auf jeden Fall immer was anderes. Ja, aber wir schweifen zu sehr ab. Wir werden definitiv in der nächsten Folge sehen, was es damit auf sich hat. Mit dem Ganzen. Aber wir müssen erstmal noch mal die Folge hier abschließen, indem wir unsere Meinungen und Kommentare dazu abgeben. Und zwar, Mama, und du fängst an mit dem Fazit und deiner Bewertung. Die schlechteste Bewertung wäre eine Trauerfeier. Die zweitschlechteste Bewertung ist das Firmenbildung. Mitten in der Mitte ein Pendeln tun wir uns bei, was war das nochmal? Mit der eigenen Hochzeit, genau. Dann das zweitbeste wäre der Uni-Abschluss und das allerbeste, Mamons 30. Geburtstag.
Ja, ich bin hier tatsächlich beim Firmenjubiläum, weil es doch so ein bisschen sich geschleppt hat, die Folge. Also vor allem die Sequenz mit Ozymandias hat mich gestört. Es war mir ein bisschen zu dramatisch, zu viel Overacting und den Furzgag fand ich auch passt einfach nicht zu dieser Rolle. Mir war aber, bis ich es eben gerade gesagt habe, auch nicht klar, dass dieser die Verhandlung schon ein Jahr geht. Also so sehr habe ich da abgeschaltet. Und ansonsten gibt es hier und da ein paar nette Aspekte, weswegen es keine Vollkatastrophe für mich als Folge ist. Aber ich bin bei der letzten Folge und auch bei der Folge, die folgt, weitaus besser unterhalten worden. Deswegen kann es auch sein, dass die Folge darunter leidet. Aber im Großen und Ganzen, ja, finde ich die Folge ja ein bisschen schlechter als okay. Mhm.
Maggie, nach deinen Forderungen von letzter Woche?
Genau, bin ich dann wieder an einem anderen Pol gelangt. Also bei mir ist es tatsächlich der Uni-Abschluss. Also es ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Aber ich habe mich darüber gefreut, wieder in der Gegenwartshandlung mehr zu verweilen. Und ich frage mich die ganze Zeit, was passiert jetzt, wenn die Millennium Clock quasi gestartet wird. Also das wurde ja so ein bisschen der Countdown auch während der Folge runtergezählt. Man hat es immer noch nicht gesehen. Mhm. Ich habe mich auch gefragt, ich habe auch extra nochmal zurückgespult, aber ich konnte es in der Millisekunde, die man das gesehen hat, leider auch nicht identifizieren. Ich habe mich gefragt, ob Wade Tillman derjenige war, der mit der Seven Calorie Maske vor dem Haus von Angela und Cal im Gras gelauert hat. Und was das für Konsequenzen noch hat, wenn es Wade ist oder wenn es einer wirklich von der Cavalry ist, dann frage ich mich, warum wissen die denn schon, an welchem Haus sie gucken müssen, so ungefähr. Und ja, also ich fand es auch so krass, ich mir, das ist so richtig, wie sie mit diesem Hammer auf ihn eingeschlagen hat. Also es war schon sehr eindrücklich. Und ich fand das halt gut dosiert diesmal mit den Rückblenden in die Vergangenheit und auch immer so ein bisschen nochmal das Gegeneinspielen von dem, was wir letzte Folge gesehen haben. Das hat es für mich irgendwie rund gemacht. Also mir hat die Folge auch tatsächlich wieder sehr gut gefallen, weil es uns halt jetzt so ein bisschen abgeholt hat, wieder in die Gegenwart der Serie und das Ganze jetzt vorangebracht hat und jetzt zugespitzt hat für das große Finale, was ich jetzt in den nächsten zwei Folgen erwarte, wo alles in seinen Platz fällt und wir dann vielleicht auch alle Handelnden, die wir jetzt an unterschiedlicher Stelle zu unterschiedlichen Zeiten, Fragezeichen. Ich weiß immer noch nicht, in welcher Zeit Adrians Gegenwart ist sozusagen, die man da immer wieder sieht. Ja, und bin jetzt gespannt tatsächlich sehr auf die nächste Folge und wie es weitergeht. Ja.
Ja, ich nicht. Also ich auch. Ja, ich freue mich auch schon auf die nächsten beiden Folgen, die das Paket zusammenschnüren. Ich weiß gar nicht, was ich letzte Woche gegeben habe, ob ich wirklich beim Mamas Geburtstag vielleicht sogar war. Ich bin auf jeden Fall einen drunter, also wahrscheinlich eher bei der eigenen Hochzeit. Also einen drunter wäre auch Uni, aber ich glaube, ich hatte letztes Mal Uni-Abschluss. Bin mir gar nicht mehr sicher. Aber ich bin gerade so in der Mitte angekommen. Ich finde, das ist so eine Übergangsfolge für mich zumindest zwischen zwei absoluten Highlights-Folgen, beziehungsweise auch kurz vor dem Finale noch. Und deswegen bin ich hier aber trotzdem positiv gestimmt. Mich haben nicht so viele Sachen gestört. Ich verstehe das mit dem Furz-Gag. Ja, okay. Kann man finden, wie man will. Ja, lustig fand ich es. Ich fand es auch nicht lustig, muss ich sagen.
Ich hätte tatsächlich ich hab drüber gelacht.
Lieber einen geschwungenen
ich habe auch herzlich Monolog drüber gelacht, aber ja. Wobei, ich glaube, das hätte mich noch mehr genervt. Also.
Ja, es passte halt in die Absurdität dieser ganzen Welt für mich.
Das,
also,
das stimmt.
Alles, was man von ihm sieht, war ja immer so weird und, keine Ahnung, komisch und abgefahren und fiel so ein bisschen raus aus dem, was man sonst so gesehen hat, was realistischer war, sag ich mal, als all das, was in seinem Geschehen gespielt hat.
So. Ja, richtig, das ist wirklich absurd. Absurd ist auch, dass uns noch nicht so viele Leute bei Spotify bewertet haben oder auch bei Apple Podcasts. Also tut das gerne nach, schreibt irgendwelche Kritiken, Kommentare. Folgt uns auf YouTube, schreibt da gerne auch Hasskommentare. Ich weiß nicht, ich habe sowas noch nie bekommen. Vielleicht auch ganz lustig, gerade die mit den Rechtschreibfehlern, die wir dann wirklich vielleicht mal vorlesen können. Ich werde jetzt auch wirklich mal in die Beschreibung nochmal den YouTube-Link schicken. Dann könnt ihr uns hier unten auf YouTube zumindest einen Daumen hoch geben. Ich glaube, bei Spotify kann man, wahrscheinlich ist es spiegelverkehrt, ne? dann, wie gesagt, Spotify kann man liken. Empfiehlt uns weiter. Das ist eigentlich also das Beste. Überredet Leute, Watchmen zu gucken und uns dann anzuhören oder auch nicht. Oder lasst einfach auf eurem Device in Schleife die Folgen laufen. Das ist auch, glaube ich, auch ganz gut. Und ansonsten könnt ihr auf Instagram auch uns bewerten. Das ist Instagram, Josef, der Podcast, glaube ich. Ja. Und da könnt ihr uns auch Direct Messages mal wegen schreiben mit Fragen, Feedback oder was weiß ich was. Oder auch gerne, wir haben jetzt überlegt, Sponsoring-Anfragen. Mamon, wir beide, wenn wir dann über Manscaped irgendwie Werbung machen, kann ich mir gut vorstellen.
Ja, klar, warum nicht?
Oder Energy Drinks und was weiß ich was.
Oder diese Man-Shirts, die an den Armen eng sind, aber Platz für den Bauch lassen. True Classics, genau.
True Classics, ja. Also könnt ihr auch gerne mal gucken.
Dann ja, wir verkaufen uns für alles. Also Hauptsache, das Geld stimmt.
Hauptsache, das Geld stimmt. Und
damit meinen wir, Hauptsache, ihr gebt uns irgendetwas.
Nee, genau. Am besten, wie gesagt, das ist immer ganz gut, Feedback und diese ganzen algorithmischen Sachen, die ich immer noch nicht verstanden habe. Ja. Ansonsten bleibt mir jetzt nur zum Abschluss zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen und bis nächste Woche. Ciao.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.